Wir haben sehr viele Besuchergruppen, die dann ganz erstaunt sind, wie viel da noch mit Hand gewirkt und gearbeitet wird. Und von daher sind wir noch eine Bäckerei, ausdrücklich ja, und wir sind auch noch ein Handwerksbetrieb. Und für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, den forciere ich auch gerade immer wieder. Unsere Mitarbeitenden aus dem Servicecenter müssen mehr raus an die Front und in die Produktion. Ich möchte trotzdem dafür werben, dass wir in unserer Gesellschaft durchaus auch sehr zufrieden sein könnten, wenn wir uns das auch jeden Tag ein Stück weit gemeinsam bestätigen, dass es uns bei schwieriger Lage trotzdem noch sehr gut geht.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir sind heute außer Haus. Nicht in meinem, ihr wisst schon, schnuckeligen Kellerstudio, Audiostudio, sondern wir sind vor Ort, nicht ganz am Ort des Geschehens über das, worüber wir heute reden. Aber ich bin sozusagen privat empfangen von einem Mensch, der für eine Zunft steht, die wir tatsächlich hier in über 320 Folgen noch überhaupt nicht vor dem Mikrofon hatten. Wir reden endlich mal wieder über das Handwerk, ganz genau genommen über das Backen von Brotbrötchen, Teigwaren und was das mit Arbeitskultur zu tun hat. Das kann er uns ganz bestimmt verraten. Wir reden heute mit Martin Dries. Martin Dries ist in vierter Generation Mitinhaber der Dries Bäckerei aus dem Rheingau in Wiesbaden, also in meiner Heimatstadt, sehr, sehr präsent. Und was sich dort alles so tut in der Bäckerei, in der sogenannten Backstube, und ich glaube, da dürfen wir auch mit der einen oder anderen Vorstellung aufräumen, und was in den anderen Verwaltungseinheiten passiert, was sich überhaupt im Handwerk tut und was das mit Denken in Möglichkeiten zu tun hat, auch im Sinne der Arbeitskultur, das erfahren wir heute. Also ich sag mal, hallo lieber Martin Dries, obwohl eigentlich muss er hallo sagen, denn ich bin bei ihm. Schön, dass ich hier zu dir nach Hause kommen durfte.
Hallo liebe Jule, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hier haben wir schön Ruhe, wir haben einen schönen Ausblick ins Grüne. Das inspiriert immer und ich freue mich sehr auf den Austausch.
Wir haben noch kurz überlegt, ob wir uns quasi direkt in der Backstube treffen sollten. Aber ich glaube, also nichts gegen atmosphärische Geräusche im Hintergrund, aber das ist ja, glaube ich, ein bisschen viel des Guten, oder?
Das wäre in der Tat sehr turbulent und auch trubelig. Das lieben wir ja, das ist unser Leben. Wir sind immer vor Ort bei unseren Leuten, ob in der Backstube oder im Verkauf. Aber für so ein Gespräch ist die etwas Ruhe dann doch besser zielführender.
Auf jeden Fall. Und zu den Leuten kommen wir gleich. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einem Menschen, nämlich zu dir. Wie bist du, das ist hier die geskriptete Frage, die einzige bei Good Work, bist du in den Tag gestartet, lieber Martin?
Ich bin heute in den Tag gestartet mit einer sogenannten Produkt- und Produktionsbesprechung. Wir treffen uns wöchentlich mit unseren Abteilungsleiter aus den Backstubenabteilungen. Und das ist natürlich unser Kerngeschäft. Das lieben wir, wenn wir über die Qualität und über Entwicklung von Produkten vielleicht auch mal, was hier und da nicht so gut geklappt hat. Das ist wichtig, dass wir da dranbleiben. Das sind sehr konstruktive Gespräche mit unseren sehr guten Leuten auf Augenhöhe und das macht Spaß.
Und ganz klare Frage, was gab es zum Frühstück? Also vielleicht auch jenseits dessen, was ihr heute verkostet habt, aber was gibt es bei Martin zum Frühstück? Ist es ein Brot, ein Brötchen aus eurem Produktangebot oder sagst du, nee, ehrlicherweise, ich esse am liebsten Müsli?
Nein, das ist natürlich nicht so. Ich bin ein großer Backwaren-Fan und natürlich auch Backwaren aus unserem Haus. Die mag ich tatsächlich sehr gerne, aber natürlich bin ich auch unterwegs und kaufe bei den Kollegen ein und schaue immer mal sogar in der ganzen Welt immer, was gibt der Markt zu hören, was gibt es zu probieren, was gibt es Neues oder auch was gibt es hier im Umfeld. Und Backware ist ein täglicher Begleiter.
Mhm. Kannst du so unvoreingenommen bei jemand, also in einer anderen Bäckerei, irgendetwas kaufen und genießen? Also komplett auszublenden, so das zu vergleichen mit dem, was ihr tut, also einfach nur genießen? Oder läuft da diese, ich sag mal, Metaebene immer mit, dass du sagst, ui, das ist aber besonders gut oder das würden wir so nie machen oder gute Idee. Also stelle ich mir jetzt gerade so vor, wenn man in
dem... Es ist ein Running Joke in meinem Umfeld. Ich kann kein Stück Backware in die Hand nehmen, ohne es zu zerpflücken, zu riechen, zu duften, zu drücken. Das ist, ich vergleiche mich, ich bin auch ein passionierter Weintrinker, aber ein Winzer, der rausgeht, der hat immer eine andere Nase am Glas und der ist immer anders am Schmecken. Und dann kommt natürlich irgendwann der Konsum, aber der erste Moment, es wird gegriffen, es wird gerochen, es wird getestet und das gehört dazu und das ist ganz und gar meine Welt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Auch hingehört, wie knusprig ist es, die Textur, alles spielt ja eine Rolle. Bevor wir zu euren Produkten kommen, kommen wir logischerweise bei Good Work erstmal zu den Menschen. Wie viele Menschen arbeiten unmittelbar bei Bäckertries? Das ist ja auch die offizielle Bezeichnung eures Unternehmens, oder? Bäckertries, oder?
Bäckertries Rheingau kommt dann noch dazu. Mhm. Der Bäckertries in Capital Letters und der Rheingau als inselständiger Begleiter dann im Anschluss. 350 plus minus Mitarbeitende sind bei uns im Team und das ist auch für die letzten Monate, 1-2 Jahre schon relativ beständig.
Das heißt, und wie viele Filialen betreibt ihr?
Wir betreiben 30 eigene Filialen und dann haben wir noch mit einem Handelspartner 14 Standorte, die wir mit unseren Backwaren bestücken, aber dann von den Mitarbeitenden im Handelsunternehmen dort verkauft werden.
Ja, und also man kennt jetzt, und selbst für alle Menschen, die jetzt nicht in Wiesbaden leben in der Nähe, die vielleicht euch nicht kennen, jeder kennt aber Bäckereien oder Backbetriebe in ähnlichen Größenordnungen, würde ich mal sagen. Bezeichnet ihr das wirklich noch als eine Bäckerei oder seid ihr gefühlt eher schon ein Industrieunternehmen der Lebensmittelbranche? Also wo sind da die Unterschiede?
Also das ist mit einem ausdrücklichen Ja zu beantworten und nicht aus Imagegründen oder aus taktischen Gründen, sondern aus Überzeugung. Wir haben im Haus 10 Meister beschäftigt. Wir arbeiten noch erstaunlich viel mit der Hand. Wir haben sehr viele Besuchergruppen, die dann ganz erstaunt sind, wie viel da noch mit Hand gewirkt und gearbeitet wird. Und von daher sind wir noch eine Bäckerei, ausdrücklich ja, und wir sind auch noch ein Handwerksbetrieb. Natürlich haben wir sehr viel technische Unterstützung und zwar, um die Arbeit zu erleichtern. Diese Buckelerei und Schufterei der frühen Zeit, auch zu meiner Ausbildung, das macht heute keinen Sinn mehr. Und dort, wo die Arbeit erleichtert werden kann, dort nutzen wir gerne Technik.
Wenn wir da mal so die verschiedenen Kategorien durchgehen, also es gibt ja durchaus noch die kleinen Bäckereien, die wirklich nur eine Filiale haben oder... Ich glaube, du hast da auch so einen schönen Ausdruck für gehabt. Wie war das irgendwie? Hinten wird gebacken?
Ja, hinten wird gebacken. Der Bäcker backt und seine Frau oder vielleicht Schwester oder Familienmitglied verkauft vorne. Das ist ja so die Tradition, die wir so bis in die, sagen wir mal, bis in die 80er, 90er Jahre war das ja so ein Standort, der Einzelbetrieb. Als ich angefangen habe, Anfang der 80er hatten wir noch 50.000 Betriebe. Die klassische Familie, Vater, Mutter, die Kinder nebenher mitgeholfen, vielleicht noch die Großeltern und 1-2 Mitarbeitende. Und das hat sich natürlich dramatisch gewandelt.
Wie viel Bäckereibetriebe gibt es jetzt noch in Deutschland?
Es gibt ungefähr noch 7.500 backende Betriebe. Das hat natürlich nichts mit der Anzahl der Verkaufsstellen zu tun. Die sind sogar noch gestiegen, so im Vergleich zu vor 50 Jahren. Aber 7.500, da schwanken die Zahlen so ein bisschen, je nachdem, was man dazu zählt.
Also das heißt, diese... Ich sag vielleicht mal naive Laienvorstellung, dass man so etwas wie eine Backstube nur in groß vorfindet, wo also Menschen mit den Händen arbeiten, wo Brezeln geformt werden, Brötchen geformt werden. Das findet man bei euch noch. Natürlich unter Zuhilfenahme von Automatisierung, von Technik und so weiter. Nur wo läuft dann die Grenze nach oben hin? Also ich sag mal, wie sieht ein Betrieb aus, den du nicht mehr als Bäckerei bezeichnen würdest, sondern wo du sagst, das ist wirklich dann schon ein Industrieunternehmen?
Also ein klassisches Industrieunternehmen, das sind die ganz großen Anbieter der abgepackten Ware, die wir in den Supermärkten finden. Haribrot ist zum Beispiel ein Mega-Anbieter und die produzieren Millionen Volumina pro Tag. Das sind in einem Werk, der Riesenproduktion abspielt, da sind 5 bis 10 Leute am Start, da ist auch keine Hand mehr am Produkt. Das ist klassische Industrie. Und dann gibt es so eine Bezeichnung Semi-Industries, das sind halt so größere handwerkliche Betriebe. Wir haben ja auch so Kollegen im Umfeld, die dann mit 200 Filialen arbeiten, wo es schon sehr stark technisiert ist und da die sich aber natürlich auch noch als Familienunternehmen und Handwerksbetriebe, viele von denen sind auch heute sind von Investoren übernommen worden und wachsen damit, schaffen sich damit Kapital ran, um zu wachsen zu können. Das ist dann so eine Grenzsituation zwischen Handwerk und Industrie, aber die Kollegen ist schwierig, das in Filialzahlen zu nennen, aber zwischen 3 und 100 Filialen, das sind tatsächlich auch noch viele sehr handwerklich geprägte Unternehmen dabei.
Und dann, wie ich dich verstehe, von der Struktur, weil das fand ich total interessant, auch nochmal diese Überlegung, sind die eigentlich ja im Prinzip nur höher skaliert, aber funktionieren eigentlich recht ähnlich?
Sie funktionieren recht ähnlich. Sie haben natürlich andere Organisationsstrukturen. Mhm. Es ist höher technisiert, das muss man eindeutig sagen. Das sind schlicht und ergreifend weniger Hände am Werk, weniger individualisiert. Aber ich spreche auch diesen großen Kollegen nicht ab, dass sie sich noch als Handwerksbetriebe und Familienbetriebe sehen.
Okay, da tatsächlich dann auch, ja, es schwingt ja jetzt schon so ein bisschen mit, dass das ja auch immer noch so ein Gütesiegel ist, wo man ja auch Fantasiewelten der Menschen auch bedient. Und wenn ich jetzt so als Verbraucherin drauf schaue, würde ich sagen, das Thema Brot und Brötchen, Backwaren, ja, ist ja wahnsinnig auseinandergegangen. Also ich beobachte eine ganz, ganz große Schere gerade so in den letzten Jahren. Wir haben auf der einen Seite die unglaublich billigen Discounter, ich nenne jetzt mal Namen wie Backwerk beispielsweise, wo du wirklich für einen kleinen Taler noch irgendwas Backähnliches bekommst, und du hast auf der anderen Seite aber auch sowas wie Zeit für Brot oder noch deutlich ausgeprägter, ich glaube in Sylt gibt es Angebote von Bäckereien, die Sauerteigbrot für über 10 Euro verkaufen. Also wir haben da eine wahnsinnige Spreizung. Ist das jetzt von mir eine einseitige Beobachtung oder würdest du sagen, da geht eine Schere ganz schön auf in den letzten Jahren?
Also es ist eine vollkommen richtige Beobachtung. Es gibt die von dir genannten sogenannten Boutiquen, die dann aber auch Preise haben, die jetzt in der Regel 150% über unseren Preisen liegen und der Kollegen hier, die Regionalkollegen. Das gibt es. Und dann gibt es die Discounter, wie Backwerk, die du genannt hast. Die lassen industriell produzieren und backen vor Ort auf. Backen dann fertig gebackene oder teilgebackene Produkte, backen die einfach fertig. Und dazwischen gibt es dann eben diese Handwerksbetriebe. Und meiner Ansicht nach, egal was man sich für ein Etikett gibt, für eine Marke gibt oder mit welchem Image man auch immer an den Markt tritt, am Ende in so einem schnellen Geschäft zählt die Qualität der Produkte, weil der Kunde kann sich jeden Tag neu entscheiden, ein Haus weiterzugehen.
Es gibt kein Abonnement.
Es gibt kein Abonnement und nur die schöne Marke, der schöne Name, das schöne Image, das funktioniert nicht. Unsere Kunden sind bewusst sehr kritisch und die wollen sehen, hält er, was er verspricht, und liegt das bei mir auf dem Teller und kommt das in den Mund?
Ist es nicht ein totales Gewohnheitsprodukt? Also ich hätte jetzt gesagt, so unser tägliches Brot heißt schon im Gebet, aber ganz ehrlich, ist das nicht was, wo man sich sehr auch geschmacklich bindet? Also so nach dem Motto, einmal Tries, immer Tries? Also
nein, ausdrücklich nein. Wir haben ja extrem viele Stammkunden. Wir haben jeden Tag 12.000, 13.000 Kunden. Das wissen wir, dass da extrem viele Wiederholungstäter dabei sind, im besten Sinne. Aber wenn das Produkt nicht schmeckt, gibt es die Gewohnheit nicht. Das ist so ein unmittelbar wahrnehmbares Qualitätswahrnehmung. Und wir merken, wenn wir ein Qualitätsproblem in einem Produkt haben, das wirkt sich von heute auf morgen in dem Konsumverhalten und Kaufverhalten aus.
Was mir auch auffällt, ist, wenn man, also ich meine, ihr betreibt ja auch Filialen, die in Supermärkten integriert sind, also Shop-in-Shop-Systeme, genau. Und wenn ich jetzt mal einfach so ein paar Jahre, ja, ehrlicherweise wahrscheinlich schon Jahrzehnte zurückschaue, wenn du dann um 4 Uhr, 5 Uhr in eine Bäckerei reinkamst, dann warst du froh, wenn du überhaupt noch irgendwas bekommen hast. Heute ist es ja schon so, dass, also ich würde mal sagen, der Anspruch der Verbraucher ja ist, bis relativ spät noch am liebsten volle Produktvielfalt wählbar zu haben, und das mit der Gefahr natürlich, dass auch entsprechend Überproduktion entsteht. Wie geht ihr damit um? Also siehst du das, diesen Verbraucherwunsch, und wie reagiert ihr darauf?
Also der Verbraucher ist ja ein ambivalentes Wesen. Das sind ja ganz normale Menschen wie du und ich. Wir sind alle Konsumenten und Verbraucher, und wir haben das große emotionale Gefühl, Food Waste ist eine ganz schreckliche Sache, und niemand möchte das auch. Und häufig stellen wir aber fest, dass die gleiche Gesinnung dann aber auch sagt, wie kann es sein, dass mein Produkt jetzt um 17 Uhr nicht mehr da ist? Und dieses Phänomen begegnet uns ja ganz häufig. Mhm. Und von daher möchte der Kunde gerne keinen Food Waste und keine verschwenderischen Produktionen, solange es nicht zu seinem Genuss und zu seinen Lasten. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen und wir haben damit eine Retourenquote, die wir uns gesetzt haben. Die ist unterschiedlich für unterschiedliche Produktgruppen. Manche Dinge möchten wir gerne ausverkauft sehen und andere Dinge, Hochfrequenzprodukte, Backwaren, die möchten wir gerne bis zum Schluss da haben.
Okay, das heißt also, ist auch viel Analytik im Hintergrund, die ihr da fahrt? Also ich meine, da müsstet ihr ja auch zentral wahrscheinlich einen ziemlich genauen Überblick haben,
oder? Also wir nutzen da AI-Tools. Das ist seit einigen Jahren. Da haben wir sehr pfiffige junge Leute, die an der Stelle auch meine Geschäftsführerkollegen,
die
wirklich antizipativ dann wirklich schauen und auch durch Algorithmen gesteuert, was war in der Vergangenheit, das sind Wetterkomponenten, das sind Ferien, das sind Feiertage, das sind Wochentage, das wird genau analysiert und dann wird daraus, und das kann eben die künstliche Intelligenz deutlich besser als die einzelne Filialleiterin, die das früher gemacht hat. Die eine hatte gerne viel Retouren und die andere hatte gerne sparsame, wenige Retouren. Und diese Systeme, die eliminieren das und verschaffen uns hier eine optimierte Warendisposition.
Ja, hochspannend. Also auch wieder so draufgeschaut, das ist wahrscheinlich dann in einem Feld, wo wirklich, wie du so schön sagst, hinten wird gebacken, vorne wird verkauft, nicht möglich ist oder wahrscheinlich nicht in der Form stattfindet.
Es ist A, nicht möglich, aber auch in den kleineren Einheiten gar nicht notwendig. Und das ist das Schöne an einer kleineren Einheit. Die haben sicherlich sehr viele Dinge, mit denen sie kämpfen müssen, die kleineren Betriebe. Sehr große Wertschätzung für diese klassischen Kleinfamilienbetriebe. Aber die brauchen keine AI. Die haben ein gutes Gespür für ihren einen oder für ihre zwei Läden und das haben die sehr gut im Griff.
Das haben die sehr gut, genau. Erklär mal ein bisschen was oder beziehungsweise teil mal etwas. Ich glaube, wir sind 1995 nach Wiesbaden gezogen, mein Mann und ich. Und damals gab es noch nicht diese Sonntagsregelung mit Sonntagsbäcker auf und Brötchen kaufen und so. Ich weiß nicht, wie man da überhaupt überlebt hat mit irgendwelchen Aufbackwaren. Aber trotzdem gab es damals, würde ich sagen, nie wirklich einen Engpass an Brötchen und Brot. Also Wiesbaden war wie alle großen und kleinen und Städte gut gesättigt mit Backwaren. Und dann irgendwann kamt ihr mit der ersten Filiale nach Wiesbaden. Ich weiß nicht, ob ich die erste, müsste so Anfang der 2000er gewesen sein, oder?
Genau, ja.
Ja. Und dann dachte ich mir, okay, brauchen wir jetzt wirklich noch einen x-ten Bäcker hier vor Ort? Also es gibt mehr als genug. 2-3 Jahre später auf einmal, wupp, 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 gab es überall im Stadtbild Bäckertries und ich dachte, verdammte Axt, was machen die anders? Also ich meine, was habt ihr erkannt, was da gefehlt hat? Weil ich würde mal sagen, Bäckerei war ein blutroter Markt im Sinne von, ich weiß schon, vielleicht Blue Ocean-Strategie, die ja immer sagen, wo es viel Wettbewerber. Das war ja nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, auf euch haben wir exakt gewartet, oder?
Nein, natürlich. Niemand wartet auf einen neuen Wettbewerber, es sei denn, er kommt und liefert irgendwas, was dem Verbraucher gefällt, was ihm zusagt. Mhm. Und hier könnte es sein, dass wir zu der damaligen Zeit, als wir kamen, haben wir einen nennenswerten Punkt deutlich anders gemacht. Und ich glaube, das war dann auch in den 2000ern, in den Nullerjahren der Garant und die Erklärung für den Erfolg.
So, jetzt sind wir natürlich gespannt. Was war der eine Punkt, den ihr anders gemacht habt? Habt ihr etwas mehr oder weniger oder anders gemacht?
Also ich würde mich mal auf das anders konzentrieren. Gemeinsam mit meinem Bruder, der unser Umsetzer ist, unser wirklich ein begnadeter Bäckermeister, der auch große Stückzahlen in sehr guten Qualitäten herstellen kann. Und wir haben ein Konzept erarbeitet, dass wir alle unsere Brötchen frisch vor Ort in der Filiale backen. Weil gebacken wurde auch schon damals in allen Bäckereien oder in fast allen, aber das waren dann meistens ein oder zwei Sorten, Brötchensorten. Und wir haben ein System entwickelt, dass wir tagesfrisch Teigstücke produzieren, die in der Produktion, in der Backstube so vorbereiten und kühlen, dass sie in der Filiale nur noch auf Bleche gesetzt werden müssen und dort allesamt frisch gebacken werden. Und das hatte so einen enormen frische Faktor, Geruchs- und Genussfaktor, knusprig. Wir hatten so eine frische Garantie. Immer 2 Stunden mussten die Brötchen frisch sein. Und das hat die Leute offensichtlich sehr begeistert und da haben wir uns einen sehr guten Namen damit gemacht.
Habt ihr damit auch einen gewissen Standard geschaffen? Also seht ihr das auch Marktmitbewerber, dass die auch auf dieses Prinzip umgestiegen sind oder wart ihr da ganz früh dabei oder sagt ihr, das war eigentlich ein Prinzip, was es auch schon bei anderen Marktteilnehmern gab?
Also wir sind ja in der Republik sehr gut vernetzt. In der Intensität macht es bis heute eigentlich niemand, dass alle Kleingebäcke quasi frisch gebacken werden. Aber das ist halt auch unser Steckenpferd, das ist unser Markenversprechen. Wir haben, das kann man ruhig sagen, 42% unserer Umsätze werden mit Brötchen gemacht. Das ist in der Republik sehr, sehr selten. Und von daher waren wir ganz früh mit diesem Thema und wir betreiben es heute noch sehr exzessiv und versuchen da auch immer an unseren Qualitäten zu arbeiten und zu verbessern. Und natürlich haben unsere Kollegen alle nachgezogen und haben natürlich auch auf dieses frische Pferd gesetzt. Und das ist natürlich klar, dass der Markt sich immer verändert und die Wettbewerber nachziehen.
Jetzt sind wir hier nicht ein Podcast der Lebensmittelindustrie, aber trotzdem würde ich gern mal wenigstens dieses Schlagwort antippen, das Slow Baking. Wie verhält sich das damit? Ist das dann ein Widerspruch zu diesem Aufbacken oder hat das wieder eher was damit zu tun, wie die Teige geführt werden beispielsweise?
Also Slow Baking ist ja genau das, was wir eigentlich machen. Slow Baking hat nichts damit zu tun, dass langsam gebacken wird, sondern da geht es darum, dem Teig und der Entwicklung, der Enzymatik, der Aromatik Zeit zu geben. Damit, dass wir unsere Teige schon teilweise am Vortag produzieren, aufarbeiten und dann kühlen, dadurch entsteht eine ganz andere, ganz natürliche aromatische Entwicklung, das ist durch den sogenannten enzymatischen Abbau, der dann eben diese Aromastoffe bildet. Und was wir da machen, ist Slow Baking im besten Sinne.
Also wirklich die Teigführung entsprechend dem Teig Zeit geben.
Dem Teig Zeit geben, sich zu entwickeln und eben keine Zusatzstoffe, sondern hier durch die natürliche Entwicklung und den enzymatischen Abbau, Aromenentwicklung. Und das ist eine tolle Sache.
Und ihr habt ja dann markentechnisch euch noch mal ein bisschen, ich sag mal, spitzer positioniert oder vielleicht sogar repositioniert in den 10er Jahren. Ich kann mich erinnern, da gab es am Anfang auch so diese Bewegung, wenn man zu euch in die Backhandlung gekommen ist, in die Bäckerei gekommen ist, dass die Brötchen so ein bisschen wie in Frankreich so vertwistet wurden, die Tüten, und dass man immer so das Gefühl hatte, das ist wirklich wie so einer guten alten Backstube. Was waren da so die Überlegungen? Was hat euch da getrieben? Auch dieser Slogan, gute Brötchen oder
gute Leute, gute Produkte.
Das ist ja heute noch so, glaube ich, oder?
Ja, also grundsätzlich darf man feststellen, dass jeder unserer Marktteilnehmer irgendwo versucht, sich zu positionieren. Und das macht unheimlich viel Spaß. Man mag auch ganz viele junge Leute, die aus der nächsten Generation kommen, die pfiffige, gute Ideen haben. Und so ist das bei uns natürlich genauso. Wir versuchen auch mit Kleinigkeiten unsere Kunden in irgendeiner Form davon zu überzeugen, dass wir das gewisse Extra haben, dass wir gegebenenfalls auch ein Stück mehr an Service bieten können. Und da ist meiner Ansicht nach, auch hier ist es entscheidend, nicht dieses gute Leute, das ist ein Versprechen, dass wir den Anspruch haben, dass unsere Leute tendenziell, es gibt natürlich auch die Ausnahme, immer freundlich zu den Kunden, immer serviceorientiert, sodass die Kunden, die mehrmals die Woche zu uns kommen, gerne zu Bäckertries kommen, weil sie freundlich empfangen werden. Das macht den Tag so anders. Den Tagesstart. Und das ist ein wichtiges Versprechen, das wir einlösen wollen.
Ich glaube, wir können jetzt auch nochmal so langsam die Kurve bringen zu den Leuten. Ihr seid, glaube, was hast du gesagt, 350 Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten, aber auch natürlich in der Produktion, in Verwaltungseinheiten. Wie verteilt sich das in etwa, Produktion und Verwaltung?
Also Produktion sind ungefähr 80, 20 in der Verwaltung mit allem drum und dran. Und das ist jetzt mal so vereinfacht. Und dann gibt es ja auch noch ein paar andere Subabteilungen, die Technik und Logistik natürlich. Und dann so ungefähr 200 im Verkauf und der Rest verteilt sich dann auf die sonstigen Abteilungen.
Wie seid ihr aufgestellt? Du führst das Unternehmen mit deinem Bruder zusammen, aber ich glaube, ihr habt auch eine externe Geschäftsführung noch zusätzlich. Wie seid ihr als Führungsteam da aufgestellt?
Da sind wir sehr zukunftsorientiert aufgestellt. Mein Bruder Stefan Dries und ich, wir sind traditionell die Geschäftsführer und Gesellschafter. Wir haben vor 4 Jahren jetzt eine sehr gute Kollegin Andrea Engelmann mit in die Geschäftsführung geholt. Die ist branchenfremd eingestiegen, hat sich ausgezeichnet in die Branche reingearbeitet. Ein sehr schlauer, digitaler Kopf, die sehr strukturiert arbeitet und eigentlich zu unserer Männerwelt, die produkt- und marktgetrieben war, eine hervorragende Ergänzung. Und wir verstehen uns auch sehr gut.
Also das heißt, wir hatten ja eben schon mal das Thema mit dieser Predictive-Analyse. Geht das in die Richtung oder inwieweit spielt da Digitalisierung bei euch auch eine ganz große Rolle?
Alles, wir sind paperless, also digitale Formate für die Kommunikation, ob das Lieferscheine sind, ob das Informationssysteme sind, Vernetzung von Programmen. Wir hatten schon vor Andrea Engelmann diese Zahlsysteme, diese Cash-Systeme, wo unsere Leute gar nicht mehr mit Bargeld rumhändeln müssen. Und jetzt hat sie auch sehr stark auf die Karte gesetzt, eine Bäckertries-App, bargeldloses Bezahlen auch einzusetzen und ganz viele Dinge, die Social-Media-Kanäle, die wir bedienen. Und das ist sehr, sehr vielschichtig, weil sie kommt nicht vom Produkt und sie ist auch keine klassische Vertrieblerin, aber sie schafft das Bindeglied in alle Abteilungen zu sein. Und darüber hinaus hat sie noch ein Team von 4 Leuten aus allen Fachbereichen in der Geschäftsleitung, mit denen sie das operative Geschäft quasi führt und mein Bruder und ich nur noch für bestimmte Aufgaben und Zieldefinitionen mit am Team sind. Aber das operative Geschäft hat Andrea Engelmann und ihre Führungsgruppe fest im Griff.
Wenn man jetzt mal klischeehaft auf Handwerk guckt, hätte man ja oder könnte man die Vermutung haben, dass es in den Unternehmen noch sehr traditionell hierarchisch zugeht. Wie ist das bei euch? Also seid ihr die Patrones zusammen mit eurer externen Geschäftsführerin, die im Prinzip die große strategische Richtung vorgibt und wo eine relativ klare Direktive herrscht? Oder wie würdest du die Arbeitskultur bei euch beschreiben?
Also wer uns wirklich kennt, das ist natürlich immer einfach zu sagen, wir haben eine kooperative Führungsstruktur, das sagen sie alle, das behauptet jeder. Aber wir sind Familienunternehmer und Familienunternehmer dürfen und sollen und müssen sogar auch die große Linie vorgeben, weil das ist die DNA eines Familienunternehmens. Und dann ist man sehr gut beraten, dass man das Spitzenführungsteam, das operative Team in diese Entscheidungsprozesse sehr eng, früh und nah einbindet. Nach meinem Dafürhalten, das ist auch so Rückmeldungen, die wir stets und ständig bekommen, gelingt uns das außerordentlich gut. Und natürlich gibt es da 2 Protagonisten, die tragen auch die finanzielle Verantwortung, die noch sehr stark mit prägen, aber es sind tatsächlich Teamentscheidungen. Und das ist ausgesprochen notwendig.
Und das heißt, das Team, würdest du sagen, seid ihr 3 oder ist das ein erweiterter Führungskreis? Wer würde da noch dazu zählen?
Also jetzt muss ich ein bisschen ausführen. Das ist einmal, es gibt auch noch einen Firmenbeirat, der übergeordnet Entscheidungen mit absegnet. Das ist uns auch ganz wichtig, dass jemand uns sehr, sehr kritisch hinterfragt. Da sitzt auch meine älteste Tochter mit drin, die Zug um Zug mehr Verantwortung in den Entscheidungen mit übernimmt. Und ansonsten im operativen Bereich ist es so, dass wir Entscheidungen gemeinsam treffen. Es gibt am Ende treffen mein Bruder und ich die finale Entscheidung, wir beratschlagen sie und wir kriegen es tatsächlich hin, dass wir, ich würde sagen bei 90% der Entscheidungen, alle auf einer Linie sind am Ende und dann auch den Weg gemeinsam gehen. Nur so funktioniert es auch. Ein Weg, den nur wir dogmatisch oder patriarchalisch vorgeben, den gehen unsere schlauen Leute nicht mit.
Lösen wir uns mal ein bisschen jetzt vielleicht ganz grundsätzlich von eurer Branche und bleiben mal bei dem Thema Familienunternehmen. Würdest du sagen, ihr seid eine GmbH? Also das heißt, es gibt dann ja keinen Aufsichtsrat, aber es gibt die Möglichkeit, einen Beirat zu wählen. Findest du das ein probates Vorgehen? Also generell würdest du das Familienunternehmen ab einer gewissen Größenordnung, die eine GmbH sind, empfehlen, einfach eine Instanz, die nochmal kritisch auf die Führung oder, was heißt kritisch auf die Führung schaut, aber die ein sagen wir mal, einen Reflexionsraum auch bietet für die Entscheidungen, die anstehen?
Es ist ein bisschen abhängig von der Unternehmensgröße, ob das dann ein Beirat sein muss oder ob das mal ein externer Berater ist. Grundsätzlich halte ich so eine sogenannte Second Opinion, das ist ja so ein gängiger Sprachgebrauch, das halte ich für sehr wichtig. Und bei uns war es auch so, wir waren zwei Brüder mit zwei Familiensträngen und da muss einfach jemand mal neutralisieren, drüber gucken, dass auch die Dinge immer in der Waage bleiben, dass niemand den anderen überholen will oder ausbremst oder wie auch immer. Ich halte das für extrem gut. Ich selbst bin auch bei vielen jüngeren Kollegen, die mich dann immer mal konsultieren, wenn es um Übergaben, generationsübergreifende Themen geht. Und das ist sehr wichtig. Eine zweite neutrale Stimme oder eine Organisation kann das sehr, sehr hilfreich sein.
Bin mal gespannt auf deine Antwort auf die nächste Frage. Was würde eure Geschäftsführerin sagen? Wie leicht ist es, sich in einem familiären Gefüge als externe Geschäftsführerin auch mit den eigenen Positionen zu installieren?
Zunächst mal würde die sagen, ich bin eine sehr starke, selbstbewusste Frau. Und wenn die das hier nicht zulassen würden, dann würde ich auch nicht mit den Herren zusammenarbeiten wollen. Auf der anderen Seite würde sie auch, und wir sprechen ja über diese Dinge und zwar ganz offen, weiß sie genau, wie auch die Entscheidungswege laufen, dass es auch Verantwortungsträger im Sinne von finanzieller Verantwortung und Risikobereitschaft gibt. Und von daher, wir sind strukturiert zweimal pro Woche und genau genommen täglich im Austausch und wir reden tatsächlich extrem offen. Und auch vorausschauen, dass Dinge möglichst erst gar nicht aufkommen. Ich denke, was mir auch extern zugetragen wird, sie findet die Zusammenarbeit mit den Herren Dries sehr gut.
Sie ist auf jeden Fall noch da.
Sie ist noch da und wir planen gemeinsam in die Zukunft.
Naja gut, das ist ja auf jeden Fall eine Aussage. Ein anderer wichtiger Punkt ist gerade, und ich meine, es ist jetzt an der Stelle auch egal, es ist eine Bäckerei, ist es ein anderer Handwerksbetrieb, ist es sonst wie produzierendes Gewerbe. Nimmst du sowas wahr, wie, und da würde ich dich wirklich um eine ehrliche Einschätzung auch mal bitten, in Arbeitskultur, was in der Backstube, ich sage jetzt mal bewusst Backstube, also was in der Bäckerei passiert und was in den Verwaltungseinheiten passiert, ist das wie so zwei Weltensystem oder, weil das ist ja nicht trivial, also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der ganz viele Unternehmen ringen, dass sie sagen, wir haben gewisse Gesetzmäßigkeiten, die wir in der Produktion sehen und die sind in der Verwaltung anders und das führt nicht unbedingt immer nur zu guter Stimmung.
Das ist ein sehr spannender Ansatz. Wir haben ja diesen wöchentlichen Austausch, bereichsübergreifend, das ist jetzt die Produktion, die Backstube, der Verkauf, die Verwaltung, das heißt bei uns übrigens Service Center, weil die verwalten uns nicht, sondern die stellen uns Services bereit, mit denen wir dann arbeiten können.
Auch spannendes Selbstverständnis, oder? Also das heißt, ich darf da mal kurz reingrätschen, also insinuiert ja fast, dass sie wie so eine Art Dienstleister interner sind für die Produktion.
Klar, die müssen uns das liefern, was wir brauchen. Ob das jetzt Produktionsmengen sind oder ob das Analysen oder Auswertungen sind oder Rezepturverwaltungen oder Einkauf. Die leisten einen Service an die anderen Einheiten und die verwalten uns ja nicht. Das wäre ja schrecklich. Und deswegen haben wir das auch umbenannt in Service Center. Und die leben das auch. Zunächst mal ist es so, diese klassischen, früher dieser schreckliche Begriff Blue Color, White Color, ja. Das kommt ja so aus dem Anglizistischen, genau. Das ist ja geradezu fast schon diskriminierend für die Leute, die eigentlich unser Kerngeschäft machen, backen und verkaufen.
Worum es geht
und die Kommunikation ist extrem gut, vertrauensbildend, die Leute mögen sich. Und für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, den forciere ich auch gerade immer wieder. Unsere Mitarbeitenden aus dem Service Center müssen mehr raus an die Front und in die Produktion. Jeder hat heute einen Laptop, die können auch in den Filialen, in den Bäckerei, in den Außenstellen arbeiten, damit die viel mehr Haftung und Gespür für
Produktnähe
die
auch.
Produktnähe, Kundennähe, Kollegennähe. Und das wird immer wichtiger, das werden wir jetzt gerade wieder forcieren. Aber die Zusammenarbeit ist vorbildlich. Ich bewundere da unsere Leute, wie ausgezeichnet die über alle Bereiche zusammenarbeiten.
Weil das ist ja wechselseitig auch nicht ohne Anspruch. Also andersrum gibt es ja auch immer wieder dieses Thema, dass, ich sage jetzt mal bewusst, gewisse Neiddiskussionen stattfinden. Ich meine damit nicht euch, ich meine generell in Unternehmen, wo produziert wird, dass die Menschen, die für Produktion zuständig sind, dass sie sagen, ja, wir sind nun mal da, wo die Maschinen sind. Wir können nicht im Homeoffice Brötchen backen, Bus fahren, was auch immer. Die Kollegen aus, ihr nennt Serviceeinheiten oder aus den Bereichen, haben da ganz andere Freiheitsgrade. Wie wird das bei euch diskutiert?
Es wird insofern gar nicht diskutiert, weil wir kein Homeoffice haben. Es gibt immer mal in Ausnahmefällen, wenn es Bedürftigkeiten, jetzt sagen wir mal alleinerziehende Mütter, haben bei uns immer so ein Stück weit Sondermöglichkeiten. Wenn es da Notwendigkeiten gibt, können die natürlich von zu Hause aus arbeiten. Aber ansonsten sehen wir es auch so, dass es auch eine Frage des Respekts ist, dass unsere Mitarbeitenden aus den Servicecentern auch die Bemühungen haben, bei ihren Kollegen und mit ihren Kollegen zu arbeiten. Und das ist da nicht, die haben ja auch den Vorteil zum Beispiel, dass sie samstags, sonntags nicht arbeiten müssen, aber dass sie trotzdem auch, um die Nähe zu signalisieren, auch draußen sind, auch am Wochenende mal rausgehen und gucken, wie auch keinig dieser Arbeit ist, nachts in der Backstube, am Sonntagmorgen im Verkauf. Und wenn man dafür kein Gespür entwickelt, weil man irgendwo im fernen Homeoffice sitzt, dann ist man auch meiner Ansicht nach in unserem Bereich kein glaubhafter Bestandteil des Teams. Man muss die Nähe schon kennen und spüren.
Gibt es das auch andersrum, dass Menschen aus der Produktion in diese Serviceeinheiten mal gehen, da auch mal im Prinzip, was weiß ich, Tandem bilden für einen Tag oder mal gucken, weil auch das, lass uns über Klischees reden oder über Vorwürfe, die auch oft diskutiert werden, die schaffen doch nichts, ja, die sitzen den ganzen Tag nur vorm Rechner, das ist doch nicht, ja, die sollten mal unsere Arbeit sehen, also diese gegenseitige Wertschätzung, was tut ihr auch in der anderen Richtung dafür?
Grundsätzlich unsere Bezirksleiter, Verkaufsleiter, Produktionsleiter, Abteilung, die sind sowieso mit unseren Service-Center-Leuten immer im Austausch. Da gibt es ständiges Rein und Raus. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Jetzt ist natürlich nicht so, dass bei uns 350 Mitarbeitende durch die Büros laufen, aber der Austausch ist sehr gut. Worauf ich ein Stück weit, und das ist ja gar nicht meine Errungenschaft, wir haben eine wirklich vorzügliche Kommunikation. Die Leute gehen alle sehr respektvoll miteinander um. Es gibt eine große gegenseitige Wertschätzung und das merkt man auch in der Ansprache und wie Leute miteinander umgehen, wie man sich auch unterstützt, mal in schwierigen Zeiten. Und das prägt ein Team unglaublich stark, unabhängig von Abteilungen und von Tätigkeiten.
Jetzt ist ja der Beruf des Bäckers nicht unbedingt assoziiert mit angenehmen Arbeitsbedingungen, also Stichwort früh aufstehen und so weiter. Inwieweit tut ihr euch schwerer, Menschen zu begeistern für das Berufsbild? Also inwieweit haben sich vielleicht auch Erwartungen, Bedürfnisse, Ansprüche von BewerberInnen verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten?
Also die Aufgabenstellung, Mitarbeitende zu gewinnen für die Produktion, für die Backstube, ist in der Tat da. Allerdings ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Aufgabenstellung um? Wir haben im Moment sogar eine Überbesetzung. Wir haben ein sehr gutes Team, wo wir die physischen Belastungen reduzieren. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Keiner muss mehr da rumbuckeln, 10 Stunden am Tag. Normale Arbeitstage, je nachdem, 8 Stunden oder 6 Stunden, je nachdem, 5 Tage oder 6 Tage Woche. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wer möchte, kann am Tag arbeiten. Wir haben immer die Möglichkeit, durch unsere langen Teigführungen auch alle in die Tagschicht zu packen. Aber ganz viele wollen in der Nachtschicht arbeiten, weil es dort lukrative, steuerfreie und sozialversicherungsfreie Zuschläge gibt.
Vom Gehaltsgefüge her attraktiv.
Ist sehr attraktiv und deswegen wollen das auch viele und das können wir alles gut einbauen. Dasselbe wie mit Sonntagsarbeit mit 50% steuerfreien Zuschlägen, das ist sehr attraktiv. Mhm. Das wollen auch viele.
Und ich bleibe trotzdem nochmal bei dem Punkt. Würdest du sagen, dass die Erwartungshaltung von Mitarbeitenden und jetzt mal ganz fernab der Diskussion, die Jüngeren, die Älteren, sondern generell als Trend, dass da höhere Ansprüche an Flexibilität, an ich möchte mir meinen Arbeitsplatz auch so gestalten, auch mehr Wahlmöglichkeiten haben. Beobachtest du das auch gerade in der Produktion oder würdest du sagen, das ist da eigentlich eher eine Sachlogik, die da unterwegs ist?
Also auch hier, auch der Mitarbeitende ist ein ambivalentes Wesen und wir hören dann auf zu diskutieren, wenn wir merken, dass es zugunsten des Einzelnen und zu Lasten der Allgemeinheit geht. Sprich, wenn einzelne Mitarbeitende, sei denn es gibt sachliche Gründe wie alleinerziehende Mütter und so weiter, da müssen wir immer Sonderregelungen finden. Aber wenn jemand zum Beispiel zu uns kommt und sagt, ich möchte am Wochenende nicht mehr arbeiten, das ist für uns dann eine Frage der individuellen Lebensgestaltung, die eindeutig zu Lasten der anderen geht, weil dadurch müssen ja andere häufiger arbeiten. Und da steigen wir aus. Wir sagen, wer das nicht kann, da muss es Rücksichtsnahme geben. Oder bei werdenden Müttern, all diese Dinge, die dann kleine Kinder haben, da ist das Team alleine schon, hat das Bedürfnis, diese Person zu unterstützen. Aber wer einseitige Forderungen stellt, die zu Lasten des Teams gehen, das machen wir nicht. Das können wir nicht machen. Das hat ja nichts mit den Unternehmern oder mit den Chefs zu tun, sondern im Fokus steht immer das Wohlergehen des gesamten Teams. Das ist die oberste Prämisse.
Und sind das auch Werte, die ihr so verkörpert, die schon so weit implementiert sind, dass das auch im Prinzip die Teams, die Produktionsteams, die Meister vor Ort und so weiter leben? Oder sind das dann Diskussionen, wo ihr dann wieder als oberste Heeresleitung, sage ich mal, einsteigt?
Gar nicht mehr, ausdrücklich nicht mehr. Diese Dinge müssen auf ganz sachlichem und sauberem Wege auf ganz anderen Ebenen geklärt werden, denn dieses Order the Mufti, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Das würde auch meinen Bruder und mich unglaublich binden an diese Entscheidungen. Wir haben, die Teams sind sehr gut geführt und die Teams entwickeln ein hervorragendes Gespür, was gut für alle Beteiligten ist. Und wenn es dann Ausreißer gibt, und dann muss das thematisiert werden.
Okay, aber das ist dann in der Entscheidungsmacht der Teams beziehungsweise der Abteilungsleiter oder
Abteilungsleiter oder Fachbereichsleiter, die einen guten Blick dafür haben, wo läuft's im Sinne des Teams oder wo müssen wir aus gutem Grund eine Ausnahme machen? Das würde ich jetzt mal vereinfacht so sagen.
Okay, genau, was du eben sagtest, wo ist es wieder den Gemeinsinn und wo werden hier Einzelbedürfnisse zu weit oben adressiert, also zu weit von Einzelnen vorgetragen? Und kommen wir trotzdem nochmal zurück zu dem Rekrutierung von Mitarbeitenden. Bekommt ihr Fachkräftemangel zu spüren im Moment? Also ist das was wirklich real bei euch schon angekommen ist? Oder sagst du, naja, ganz ehrlich, ist es eigentlich immer eine Frage von, welche Arbeitsbedingungen biete ich? Und dann differenziert sich das auch ein Stück weit aus mit dem Fachkräftemangel.
Naja, ich möchte jetzt nicht politisch werden, aber wir hatten natürlich über einen langen Zeitraum die Situation, dass es gerade im niedrigeren Einkommensbereich, ob man gearbeitet hat oder nicht, das nach meinem Dafürhalten eine große Unsitte. Es war eigentlich egal, ob ich gekommen bin oder da war oder nicht da war. Und das hat sich ein Stück weit verändert. Aber es gibt immer noch das große Phänomen, dass ganz viele Leute, die bei uns arbeiten können, könnten es aber nicht wollen, also müssen wir in der Rekrutierung einfach neue und andere Wege gehen. Wir haben keinen Personalmangel, wir haben auch keine Rekrutierungsnöte, wir gehen auch manchmal ungewöhnliche Wege.
Zum Beispiel?
Ja, ich war die letzten Jahre in Vietnam und habe dort junge Menschen für die Ausbildung im Bäckerhandwerk, im Verkauf, in der Technik rekrutiert. Und das sind jetzt mittlerweile 40 junge Vietnamesinnen und Vietnamesen bei uns im Haus, das sind ausgesprochen positive Menschen mit einer unglaublich kollegialen Arbeitsattitüde, sehr lern- und wissbegierig, sehr zuverlässig und sehr positiv. Und wir hatten eigentlich uns von dem Thema Ausbildung verabschiedet, weil wir unsere Teams, unsere Ausbilderteams und die Abteilung haben große Rückschläge, dass Leute, die abgeschlossenen Ausbildungsverträge erst gar nicht angetreten haben oder dann in den ersten 4 Wochen schon 5-mal zu spät kamen oder tatsächlich ohne Lust dabei. Ist ja ein weit verbreitetes, bekanntes Phänomen, dass da viele junge Leute einfach unmotiviert in der Ausbildung waren. Man darf es nicht generalisieren, es war sehr weit verbreitet. Und man darf es nicht generalisieren, man muss aber trotzdem die Dinge, die nicht funktionieren, ansprechen. Das ist ja auch in der Gesellschaft nicht unbedingt immer gewünscht, dass man diese Realitäten, die wir erkennen, auch anspricht. Jetzt haben wir diese neue Generation junger Leute und die sind ausdrücklich positiv.
Und das geht dann auch andere Wege. Ich stelle mir gerade so die Frage, dass ja viele Menschen in vielleicht nicht produzierenden Unternehmen sich auf die Sinnfrage stellen, das, was sie tun, ist das denn wirklich so sinnvoll? Die 796. Excel-Auswertung, PowerPoint, das kann man ja bei eurem Beruf tatsächlich nicht in Frage stellen. Also ich meine, Brotbacken ist ja mehr Sinn, geht ja kaum. Von daher hätte ich vielleicht sogar die Vermutung gehabt, dass auch Menschen mit vielleicht höheren Bildungsabschlüssen den Weg ins Handwerk wiederfinden, auch in die Bäckerei, in die Zunft, oder würdest du sagen, nee, also da, das wäre ein schöner Zustand, aber den haben wir überhaupt nicht.
Doch, den haben wir schon. Es ist so ein Stück weit abhängig von den Fachbereichen und auch von der Positionierung. Wir haben natürlich auch Studienabgänger und viele Abiturienten, je nachdem, in welchem Bereich jetzt. Wir brauchen auch, sagen wir mal, die intellektuelle Ausbildung oder technische Ausbildung. Wir haben auch Ingenieure bei uns und das brauchen wir alles. Wir brauchen die gesamte Bandbreite. Mathematisch intelligente Leute, die Dinge strukturiert voranbringen können. Dann brauchen wir top ausgebildete Marketingleute. Wir brauchen hervorragend ausgebildete fachtechnologische Bäcker, Bäckermeister. Und dann gibt es eben auch die gute Mitarbeitende sind an allen Fronten. Also wir haben alle Ebenen zu bedienen und natürlich sind da auch junge Leute mit akademischem Abschluss dabei. Und das wird Zug um Zug mehr, weil das Handwerk wieder interessanter wird, weil die Arbeitsbedingungen besser geworden sind und auch Zug um Zug die Einkommensvoraussetzungen besser werden.
Also diese Vorstellung, warum soll ich das tun, dann muss ich um 3 Uhr in der Backstube stehen und verdiene kaum was, ist auch ein Stück weit Vergangenheit.
Naja, das ist immer die Frage, aus welchem Blickwinkel komme ich und was ist viel und viel verdienen und wenig verdienen. Wir sind immer noch ein solider Handwerksberuf. In einem soliden Handwerksberuf werden eben Handwerksfacharbeiterlöhne bezahlt. Und das können wir dann nicht beantworten, ob das für jeden jetzt ausreichend ist. Aber die Möglichkeit für jeden und darin auch aufzusteigen, die gibt es allemal.
Gemeinsinn, Arbeitskultur zeigt sich insbesondere dann, wenn es schwierig ist. Ihr hattet 2022 ein außerordentlich schwieriges Ereignis. Du ahnst wahrscheinlich, worauf ich anspiele, im November 22.
Genau.
Erzähl mal, Martin, was ist 20 im November? Ich habe das genaue Datum nicht, du hast es bestimmt parat, aber was ist da passiert?
Es war der 9. November 2022.
Was ist das für ein Tag, 9. November? Ist ja echt. Also.
Das war ein sehr schwieriger Tag. Mein Bruder, muss ich ganz kurz ausführen, rief mich morgens an, du, wo bist denn unterwegs? Ja, ich bin hier in der Bäckereifiliale. Komm doch mal vorbei. Es hat gebrannt, sagt ja. Soll ich kommen? Ich dachte, vielleicht hätte irgendwo ein Mülleimer gebrannt oder was. Ja, es macht schon Sinn, komm mal vorbei. Und da bin ich nach Rüdesheim gefahren, kam dann um die Ecke und sah dann da irgendwie 20 Polizeiautos, Feuerwehrautos und hunderte von Leuten auf den Straßen. Und dann sah ich schon die Rauchwolken aufsteigen. Und das war natürlich, es war schon dramatisch. Das hat uns auch alle sehr bewegt und berührt, und aber dann auch im positiven Sinne gleich ein enger Schulterschluss mit allen, ein enger Zusammenhalt. Und
was war da genau da? Weil die Hörerinnen und Hörer kennen das Ereignis wahrscheinlich nicht, sei denn diejenigen, die hier in der Nähe wohnen. Was hat da gebrannt?
Also es ging los in der Technikzentrale. Mhm. Die fing an zu brennen. Irgendwas wurde dann auch analysiert, ein Funkenüberschlag und dann eine Überhitzung. Und dann wurde diese Technikzentrale fing an zu brennen. Und das hat sich dann relativ schnell, auch diese Dämpfe, und das hat sich alles verteilt, sodass kurzum über Monate der Produktionsbetrieb ausgesetzt wurde und in großen Teilen dann später ausgesetzt wurde. Und dann hatten wir Gott sei Dank die Situation, dass schon am nächsten Tag leistungsstarke Unternehmen aus der Region, Kollege aus Limburg und Kollege aus Ludwigshafen, dann die haben wir kontaktiert und die haben uns dann mit Produkten ausgeholfen.
Bleibe ich mal, wenn du magst, ein bisschen hängen, weil das sagst du jetzt so nonchalant. Ich meine, ich stelle mir das einfach vor, du kommst da hin und das Herzstück eures Unternehmens, ja, die Produktion ist im Prinzip ausgeschaltet, erstmal bis auf Weiteres, ja. Also da ist ja nicht die Überlegung, ach komm, rufe ich mal den XY an, ob der einspringt. Was ist da so in euch oder was ist da so in dir vorgegangen? Also was waren so Überlegungen? Ich meine, es ist ja nachvollziehbar, dass man dann erstmal sowas wie eine kleine Panik auch kriegt, oder?
Ja, wir hatten einen Moment, einen kurzen Moment der Schockstarre. Mein Bruder meinte, so hätte er mich noch nie erlebt, so emotional. Das darf dann auch mal sein, aber das dauerte dann eine halbe Stunde an. Und nach dieser halben Stunde saßen wir dann nicht mehr im Büro, weil es hat ja nicht mehr funktioniert. Das mussten wir verlassen an irgendwelchen Küchentischen und haben einen kurzen Schlachtplan gemacht. Und wie gehen wir vor? Und da hat man dann gemerkt, wie so ein Familienunternehmen mit all seinen Facetten und mit seinen Mitspielern, das sind sehr überlebensfähige und resiliente Einheiten.
Gebilde, ja.
Ja, das ist auf unglaublich.
Jeden Fall. Aber wie kam die Idee? Also jetzt mal ganz platt gesagt, ich meine, da muss ja auch der Marktmitbewerber oder wer auch immer es war oder Kollege muss ja mitspielen. Wie kam die Idee? Haben die sich angeboten oder habt ihr sie angerufen? Oder?
Nein, das ging schnell. Wir pflegen gute Kontakte in die Branche. Mhm. Wir sind auch mit den Kollegen hier rundherum. Wir sind alle im guten Einvernehmen. Mhm. Wir müssen ja keine Freunde sein und wir müssen uns auch keine Geschäfte zuschustern. Wir sind Wettbewerber, aber wir haben sehr guten Umgang. Mhm. Also wir pflegen zu allen Kollegen gute Kontakte und somit kam sofort die Idee, ich rufe bei dem und bei dem an und frage die, ob sie uns helfen könnten. Und das haben die dann auch, wir kennen die Jungs ja persönlich, diese Unternehmer, ist der Kollege Schäfer in Limburg und der Kollege Garz in Ludwigshafen und die haben wir angerufen und die haben uns dann sofort an ihre Fachbereichsleiter weitergeleitet und die waren auch teilweise selbst involviert und zack, zack, am nächsten Tag sind unsere Logistiker losgefahren und haben in diesen Bäckereien Ware abgeholt.
Aber das ist ja dann wirklich so ein Krisenplan, wie man das vielleicht in Corona oder wo erlebt hat, also wo man wirklich innerhalb kürzester Zeit komplett umstrukturieren musste, denn die Mitarbeitenden aus der Produktion waren ja jetzt vielleicht für was ganz anderes vorgesehen. Also wie habt ihr das so schnell auf die Kette gekriegt?
Also das sind dann manchmal Dinge, die lassen sich auch dann schwer nur noch rekapitulieren. Dann sitzen dann die 5 wichtigsten Leute am Tisch, dann kommen 5 weitere dazu und dann wird ein Plan gemacht. Und da glaube ich nochmal, Familienunternehmen und Mittelständler, und ich glaube aber der Familienunternehmen nochmal extremer, die sind sehr flexibel. Sie nehmen dann auch jegliche Kompromisse in Kauf. Und das sind ja nicht nur die Unternehmer, sondern deren Leute. Unsere Mitarbeiter, maximale Flexibilität. Der Bäcker wurde zum Fahrer oder zum...
Genau, also du musstest ja einen ganz anderen Job machen plötzlich.
Ja, und das haben die alles,
ist das toll.
Die
ja.
alles mitgemacht. Wirklich immer wieder Hut ab vor unseren Leuten. Sehr gute Truppe.
Und also mir geht's natürlich, ich freue mich sehr für euer Unternehmen. Natürlich geht's mir jetzt hier als in dem Gespräch ja auch darum, das Prinzipielle darin zu erkennen. Ja, also jetzt mal fernab von eurem Unternehmen, das Thema Denken in Möglichkeiten. Also wie reagieren Unternehmen, wenn sie resilient sind in so einer Situation? Und wie flexibel, wie anpassungsfähig sind sie? Und was ich auch nochmal bemerkenswert fand, ist, man ist ja dann nicht in eine Filiale von euch gekommen und hat dann gesehen, sie wissen ja, es hat gebrannt, jetzt kriegen sie die Brötchen mit einer anderen Bäckertüte. Also das war ja nicht so. Aber was war der, aus einer Solidarität, inwieweit haben vielleicht auch gerade die Unternehmen, die euch unterstützt haben, davon auch profitiert?
Natürlich, wir haben das ja auch kommuniziert, haben uns ja auch in aller Form immer wieder, ich hab, glaube ich, alle 2 Tage ein Update gegeben über die sozialen Medien, habe mich bei den Kollegen natürlich bedankt, bei dieser Solidarität, auch bei den Kunden. Die Kunden waren ja wie eine Wand hinter uns gestanden. Und auch wenn Dinge dann mal schief liefen, also da, das im Nachhinein kann man sagen, in dieser schwierigen Zeit, und das, wenn man es jetzt mal verallgemeinert, aber what goes around comes around.
Ja,
also das,
genau.
Was ich irgendwo gut nach draußen hin mache in meinem Tun und Handeln, das kommt dann auch gut wieder zurück. Und das hat Bäckertries als Unternehmen und die Branche und die Kunden und die Kollegen, die haben da alle mitgespielt. Und schwierige Zeit, extrem schwierige Schlüsselzeit, aber wir haben das gut hingekriegt. Und nach einem anderthalben Jahr waren wir ein Stück weit wie ein Phönix aus der Asche wieder da.
Im Sinne des Wortes, oder?
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Ja. Was würdest du jetzt Unternehmen, die vielleicht auch, es muss ja nicht der Brand sein, wir wünschen das keinem Unternehmen, aber die vielleicht auch sich vor so einer existenziellen, exogenen Krise wiederfinden, ja, wo Produktion ausfällt, es kann ja auch sowas sein wie eine Cyberattacke oder so, was wirklich den Betrieb lahmlegt. Mhm. Wenn du das vielleicht mal so auf so ein paar Prinzipien zurückführen könntest, was hilft in so einer Situation?
Also es hilft das, was in allen Lebenslagen hilft. Und das ist zunächst mal gute, stabile Netzwerke schaffen. In der Familie, im Freundeskreis, im Kollegenkreis und insgesamt. Ich glaube, das ist ein Grundprinzip. Das könnte man ja bis auf die Weltpolitik hochziehen. Ja. Wer gute Netzwerke und Seilschaften schmiedet, findet in schwierigen Lagen auch Ansprechpartner. Mhm. Das war so eine Grundformel, die ich benennen würde.
Was ist so die persönliche Einstellung, auch das Thema Zuversicht? Und da kommen wir auch so langsam vielleicht so zum Ende unseres Gesprächs auch mal auf sowas ganz Allgemeines. Inwieweit siehst du das? Das klingt jetzt rhetorisch, aber ich meine das durchaus ernst, als eine wichtige unternehmerische Ressource, Zuversicht zu bewahren, auch gerade dann, wenn es vielleicht nicht danach aussieht, dass sie so berechtigt ist.
Also ich glaube, sie sogar nicht nur zu bewahren, sondern sie ausdrücklich zu artikulieren, Zuversicht und auch positive Seiten unseres gesamten gesellschaftlichen Lebens rauszukehren, ist für mich fast schon ein Mantra. Ich bin sehr viel in der Welt unterwegs und sehe, dass eigentlich 95% der Weltbevölkerung gerne in Deutschland oder so wie in Deutschland leben würden. Und wir merken es nicht mehr, dass wir immer noch eine Exklusivität. Die Lage ist schwieriger geworden. Die Kaufkraft lässt auch für die Menschen nach. Trotzdem 98% der Weltbevölkerung hätten gerne unsere Verhältnisse und das verkennen wir sehr, sehr stark. Und das, ich weiß, dass ich damit nicht auf breites Gehör stoße, aber ich möchte trotzdem dafür werben, dass wir in unserer Gesellschaft durchaus auch sehr zufrieden sein könnten, wenn wir uns das auch jeden Tag ein Stück weit gemeinsam bestätigen, dass es uns bei schwieriger Lage trotzdem noch sehr gut geht.
Ich würde sagen, es ist schon ein wunderbares Schlusswort, oder? Lieber Martin, ich danke dir ganz herzlich für das sehr schöne Gespräch, dass du uns Einblick gewährt hast in euer Unternehmen, in eure Unternehmenskultur und in das spannende Gewerk, in das spannende Handwerk der Bäckerei und das Backen von Brot und Brötchen. Vielen Dank für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank auch.
Zugegebenermaßen, das ist eine ganz schöne Spreizung, eine ganz schöne Spanne vom Militär rüber zur Bäckerei. Aber ich will euch hier im Sommer auch ein paar Geschichten präsentieren. Geschichten hatten wir aus der Medienwelt, Inside Media. Davor haben wir uns sehr lange mit dem Thema Leistung beschäftigt. Und jetzt gibt es so diesen vielleicht Branchenblick und vor allen Dingen den Branchentransfer. Also was können wir von dem einen Kontext in den anderen übertragen. Denn das ist eine Perspektive oder ein Perspektivensprung, zu dem ich euch sehr gerne einladen würde. Also manchmal wirkt es vielleicht, als sei mein Suchraster, mein Kuratieren sehr random. Und ich kann euch versichern, es gibt immer so ein kleines Verbindungsstück dazwischen oder irgendeine Art von Linie. Und ich werde auch in Zukunft das öfter mal wiederherstellen, damit es für euch auch, die ihr regelmäßig Good Work hört, einfacher ist. In diesem Sinne, bleibt regelmäßig dran. Das würde mich sehr freuen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass ihr vor allen Dingen über Apple sehr viel hört. Also die Spotify-Hörer, das ist vielleicht so ein kleiner Aufruf da draußen, sind im Moment ein bisschen zurückhaltender bei Good Work. Und von daher, ich freue mich einfach, wenn ihr vielleicht ein paar Sterne hinterlasst, gerade bei Spotify. Die gucken da sehr arg drauf, auch Kommentare. Ich freue mich immer. Ihr wisst, ich reagiere. Und ob auf der Plattform oder auf der Plattform LinkedIn zum Beispiel, schickt mir gern eure Wünsche, eure Anregungen. Neue Podcast-Gäste, das sei vielleicht an der Stelle auch nochmal gemerkt, brauche ich aktuell nicht, denn es ist wirklich Wahnsinn, was hier an Interesse, an Rückmeldungen kommt. Dazu mache ich vielleicht auch mal eine eigene Sonderfolge, denn das ist ein Thema, was wirklich vielleicht auch mal besprochen wird. Wer kommt hier vors Mikrofon? Wenn euch das interessiert, also nicht ein neuer Gast, sondern die Frage, meldet euch. Ich freue mich über eure Post unter info@goodwork-salon.de. Ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt. Nicht so viel schwitzen, die Zeit genießen und nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.